Radikrader, unverwundbar. Ein historischer Roman in drei Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst. Kapitel 3: Der Putsch. Komm, Pauline, spiel mit mir. Der Bernhard mag nicht. Der sagt, er ist müde, rief Ludwig aufmunternd. Der Junge hatte sich inzwischen zu einem frechen, aber liebenswerten Vorschulkind entwickelt. Ich kann jetzt nicht, Ludwig. Spiel halt mit den anderen Kindern, sagte Pauline genervt. Ich will nicht mit den anderen spielen, nur mit dir oder mit dem Bernhard. Aber der ist müde. Na gut, was magst du denn spielen, fragte Pauline. Viel Zeit habe ich nämlich nicht. Ich muss nachher wieder mal die Dietzmark von Frau Gruber sein. Spielen wir Fangen? Fragte Ludwig. Geht nicht, das ist zu laut im Haus, da werden wir nur geschimpft. Spielen wir Verstecken? Ludwig, sagte Pauline angestrengt, kein Laufen und Toben im Haus, das weißt du doch. Soll ich dir was vorlesen? Vorlesen ist langweilig. Das mag der Bernhard, weil der ist müde, sagte er dieses Mal noch gedehnter als vorhin. Dann spielen wir Mensch, ärgere dich nicht, einverstanden? Fragte Pauline. Na gut, sagte Ludwig, aber du holst das Spielbrett und dann gehen wir raus und spielen Fangen oder Verstecken. Pauline winkte mürrisch ab und ging das Spiel aus dem Speicher holen. Sie war wie eine große Schwester für die beiden inzwischen vierjährigen Findelkinder. Sie hatte mitgekriegt, wie sie anfingen zu krabbeln, Ludwig einen Monat vor Bernhard, hatte erlebt, wie sie plötzlich alleine laufen konnten, Ludwig zwei Monate vor Bernhard. Sie hatte gehört, wie sie zu sprechen anfingen, Ludwig mit 11 Monaten, Bernhard mit knapp 2 Jahren. Die Buben liebten sie und sie liebte die Buben. Liebenswert war Ludwig, da er schlau und aufgeweckt war. Liebenswert war Bernhard in seiner tapsigen und manchmal etwas unbeholfenen Art. Bernhard war außerdem ja auch irgendwie ihr eigenes Kind. Sie hatte ihn gefunden und ihm das Leben gerettet. Unter den vielen Kindern im Waisenhaus waren diese drei wie eine kleine Familie. 2 ungleiche Brüder und eine große Schwester, die manchmal wie eine Mutter war. Pauline war inzwischen 14 und wurde im nächsten Monat 15. Sie war kein Mädchen mehr, sie war eine junge Frau. Schon jetzt war sie im Waisenhaus nur geduldet, da sie bei der Hausarbeit mithalf und vor allem Frau Gruber zur Seite stand, wenn diese nicht mehr in der Lage war, ihre Aufgaben zu erledigen. Aus diesem Grund durfte sie bleiben und die Schule beenden. Nächsten Sommer jedoch, mit Ende ihrer Volksschulzeit, wäre sie gezwungen, von ihren beiden Brüdern Abschied zu nehmen und sich eine Arbeit als Dienstmädchen oder als Fabrikarbeiterin zu suchen. Pauline war schlank, mit den richtigen körperlichen Proportionen versehen und hatte ein reizendes Lächeln. So sehr sie ihre Brüder mochte, so sehr sehnte sie sich jedoch auch nach einem anderen, einem neuen Leben, als Frau und nicht mehr als Kind. Mit etwas Glück finde ich sicher einen netten Mann, der mich heiratet und für mich sorgt. Diese Gedanken gingen ihr durch den Kopf, als sie aus einem Regal im Speicher das Spiel holte. Auf dem Weg zurück in den Gemeinschaftsraum warf sie einen Blick in den Schlafraum der Buben, um nach dem müden Bernhard zu sehen. Eigentlich war beides verboten. Kinder durften sich nur im Krankheitsfall vor der Schlafenszeit ins Bett legen und Mädchen war der Zutritt in eines der Knabenzimmer grundsätzlich nicht erlaubt. Pauline war das egal. Wenn sie schon mit Ludwig spielen sollte, musste sie doch wissen, wie es dem anderen der beiden, Bernhard, geht. Der kleine Bernhard schlief tief und fest in seinem Bett. Pauline ging näher hin zu ihm. Sie lächelte still. Mein lieber Bernhard, dachte sie, du bist schon ein seltsames Kind. Du schläfst heimlich, während andere, normale Kinder spielen. Du wirst das Abendessen verpassen, wenn du nicht bald aufwachst. Sie streichelte ihm sanft die Pausbäckchen und strich eine blonde Haarsträhne aus der Stirn. Mit einem Lächeln auf den Lippen und das Spielbrett unter dem rechten Arm eingeklemmt, verließ sie wieder den Raum. Da geschah es. Bernhard riss schlagartig die Augen auf und schrie in einer unbarmherzigen Lautstärke. Töten! Töten! Muss alle töten! Pauline erschrak und ließ das Spiel auf den Boden fallen. Tod und Zerstörung! Tod und Zerstörung! Alles vernichten! Tod! 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 Pauline drehte sich um und eilte zu ihm. Bernhard, schrie sie, was ist los mit dir? Tod! Tod! tot«, sagte er immer leiser während, bis er ebenso schlagartig die Augen wieder schloss. Sein kleiner Körper wurde starr und er hörte auf zu atmen. »Bernhard?« fragte Pauline besorgt und fing an den Schultern zu rütteln. »Mein Gott, Bernhard! Bernhard, wach auf!« Sie schüttelte ihn weiter, ohne eine Reaktion an ihm festzustellen. Ihr schossen die Tränen in die Augen. »Bernhard, was ist los mit dir?« Als sie erkannte, dass keinerlei Reaktion zu erwarten war, eilte sie rasch die Treppen zum Gemeinschaftsraum runter. Als Pauline in den Raum lief, wurde sie von Ludwig angelächelt. »Endlich, da bist du ja«, sagte er, bis er merkte, dass etwas mit ihr nicht stimmte. Pauline reagierte nicht auf ihn, sondern wandte sich sofort an eine der Nonnen. »Schwester Ignatia, kommen Sie bitte schnell ins erste Knabenzimmer. Mit dem Bernhard, da stimmt etwas nicht, der rührt sich nicht mehr.« Ignatia wollte erst fragen, was denn geschehen sei, erkannte aber an Paulines Reaktion schnell den Ernst der Lage. Sie legte ihr Buch beiseite und eilte Pauline hinterher. Beide liefen sie die Treppen in den ersten Stock zu den Schlafräumen. Mit ihnen im Schlepptau waren Schwester Aloysia sowie etwa 10 weitere Kinder, einschließlich Ludwig. »Da«, sagte Pauline und deutete auf Bernhard. »Er hat zuerst wirres Zeug geschrien und dann rührte er sich nicht mehr.« Die beiden Nonnen gingen ins Bett, betrachteten ihn erst intensiv und rüttelten ihn, genau wie Pauline zuvor, heftig an den Schultern. Bernhard zeigte nicht die geringste Reaktion. Sein Körper folgte passiv den Bewegungen und seine Gesichtsfarbe wurde weißbläulich. Ludwig fing an zu weinen. »Ich glaube«, sagte Ignatia, »dass wir jetzt besser alle hier zusammen beten sollten.« Sie stellten sich in einem Kreis um Bernhard und sprachen laut das Vaterunser. Als sie mit dem Ave Maria anfingen, kam Frau Gruber in den Raum. Sie hatte ihren Arbeitskittel an und wirkte sichtlich ungehalten. »Was ist denn hier los?«, fragte sie. »Das ist ein Schlafraum und nicht eine Kapelle. Schwester Ignatia, Schwester Aloysia, haben Sie hierfür eine Erklärung?« »Der Bub, Frau Gruber. Schauen Sie doch selbst«, sagte Ignatia. »Er rührt sich nicht und atmen tut er auch nicht mehr.« Frau Gruber bahnte sich durch den innehaltenden Betkreis den Weg zu Bernhards Bett. Sie warf einen Blick auf das bleiche, starre Kind. »Der Bernhard«, rief sie schließlich kopfschüttelnd. »Das kommt mir doch bekannt vor. Schläft tiefer als ein Murmeltier im Winterschlaf. Ich kenne den Buben. Der ist nicht tot. Der ist krank im Kopf. War er schon immer. Eigentlich hätte man ihn gar nicht ins Waisenhaus aufnehmen dürfen.« Sie stupste ihn an, ohne dass er eine Reaktion zeigte. »Lasst ihn liegen. Der wird schon wieder wach. Und als alle raus aus dem Raum.« »Aber Frau Gruber«, fing Aloysia an. »Schwester Aloysia, wir haben Regeln hier im Haus und ich bin diejenige, welche auf deren Einhaltung achtet.« Die beiden Nonnen und die Kinder verließen still den Raum. »Pauline«, rief Frau Gruber der Gruppe hinterher, »du bleibst hier, dich brauche ich.« Nachdem alle den Raum verlassen hatten, warf Frau Gruber einen erneuten Blick auf Bernhard. Sie schüttelte den Kopf und wandte sich Pauline zu. Pauline litt weiterhin erkennbar an den Ereignissen der letzten Minuten. Sie hatte Tränen in den Augen und schluchzte. »Na nun komm, du musst mir helfen«, sagte Frau Gruber. »Heute Abend steht ein besonderes Ereignis an, etwas von weltbewegender Bedeutung. Da will ich gut aussehen. Komm mit mir in meine Wohnung und hilf mir beim Ankleiden. Meine Taille muss straff geschnürt und mein Haarkranz perfekt gesteckt sein.« »Aber Frau Gruber, jetzt komm, Pauline. Der Bernhard erholt sich schon wieder. Das war vor 4 Jahren auch schon mal so.« Frau Gruber verließ den Raum, Pauline folgte ihr zögerlich. Nachdem sie beide in der Einliegerwohnung waren, fing Pauline an, Frau Grubers Haar zu kämmen und einen Zopf zu flechten. Frau Gruber summte sichtlich guter Dinge ein Lied und lächelte vor sich hin. »Den armen Bernhard muss ich alleine lassen, um sie hübsch zu machen. Bin doch nicht ihre Dienstmagd«, dachte sich Pauline. »Von wegen ein bedeutendes Ereignis. Sie will gut aussehen, weil sie sich wieder mit diesem schrecklichen Mann trifft. Die geben sich ja nicht mal die Mühe, sich zu verstecken. 2 Mal habe ich schon gesehen, wie er sich am Morgen aus der Wohnung auf die Straße schleicht. Die ganze Nacht war er bei ihr.« Sie schauderte kurz. »Diese dunklen Augen, dieses gemeine, schmale Grinsen. Richtig unheimlich ist er mir.« Frau Gruber summte weiter ihr Lied. Nachdem die Haare gerichtet waren, half ihr Pauline beim Schnüren des Mieders. »Pass auf, Pauline«, sagte schließlich Frau Gruber. »Heute Abend wird der Vorsitzende meiner Partei, der Herr Adolf Hitler, im Bürgerbräukeller gemeinsam mit den Herren von K., unserem Generalstaatskommissar, den Staatsputsch ausrufen und morgen den Marsch nach Berlin antreten.« Pauline konnte mit den Aussagen von Frau Gruber nichts anfangen. »Heißt das, dass wieder Krieg sein wird?«, fragte Pauline besorgt. Nein, Mädel, du Dummerle, kein Krieg. Anstand und Ordnung werden wieder herrschen im Reich, antwortete Frau Gruber. Mein ganzes Leben warte ich schon auf so eine Situation. Hier, in meinem München, wird Geschichte geschrieben. Pauline, ich sag das nur dir. Ich werde mich heute Nacht dem Marsch anschließen. Ab morgen wird jemand anders das Heim leiten müssen. Ich hab genug. Pauline wusste nicht, was sie davon halten sollte. In solch einer Stimmung hatte sie die Heimleiterin nie erlebt. Das alles machte ihr Sorgen. Hinzu kam, dass im Schlafraum weiterhin einsam und hilflos Bernhard lag. Sie blickte ratlos aus dem Fenster. Draußen begann es zu dämmern. »So, Pauline«, sagte Frau Gruber, »und jetzt will ich, dass alle Kinder vor die Tür gehen. Es hat geheißen, dass sich mit der Dämmerung der Fackelmarsch der Sturmabteilung der NSDAP zum Bürgerbräukeller in Bewegung setzt. Stell dir vor, Pauline, die marschieren hier vorbei. Wir wollen unseren deutschen Helden doch entsprechend zujubeln.« 10 Minuten später standen fast alle Kinder mit der ungewöhnlich adrett gekleideten Frau Gruber im Vorgarten des Waisenheims und hielten nach dem Zug Ausschau, der sich schon mit lauten Gesängen, dem synchronen Stiefelschritten sowie dem leichten Flackern von Fackeln ankündigte. Pauline hielt die verwirrten Kinder zusammen. Die Nonnen blieben im Haus. Als das synchrone Stampfen der Stiefel immer lauter wurde, eilte Pater Glück herbei. »Frau Gruber, ich muss protestieren«, sagte er schwer atmend, so laut er konnte. »Die Kinder für eine politische Veranstaltung zu missbrauchen, das geht nicht.« »Halten Sie Ihr Maul«, rief sie barsch zurück. »Ihr Pfaffen seid die Nächsten, mit denen wir kurzen Prozess machen werden.« »Frau Gruber, ich«, erwiderte er, »Maul halten«, fuhr sie ihm dazwischen. »Hauen Sie ab und lassen Sie mich und die Kinder jetzt in Ruhe.« Pater Glück ging kopfschüttelnd wieder ins Haus. Währenddessen waren schon hunderte von SA-Männern in braunen Hemden mit der Hakenkreuzarmbinde zu sehen. Alle hielten Fackeln in der Hand. Viele waren mit Pistolen bewaffnet, die sie offen in ihren Halftern trugen. Sie marschierten im Gleichschritt und sangen »Die Wacht am Rhein«. »Lieb Vaterland, magst ruhig sein, fest steht und treu die Wacht am Rhein.« Als der Refrain wieder in die nächste Strophe überging, »Solange ein Tropfen Blut noch glüht, noch eine Faust den Degen zieht«, erblickte Frau Gruber im Pulk den Studenten, Kriegshelden, Freikorpskämpfer, NSDAP und SA-Mitglied und letztendlich Liebhaber von ihr, Herrn Oskar Dirlewanger. Hemmungslos warf sie ihm Kusshände zu. Er bemerkte sie und schenkte ihr kurz sein diabolisches Lächeln. Dann starrte er im Vorbeigehen mit immer stärker rückgewandtem Kopf eindringlich auf die neben Frau Gruber stehende Pauline. Der Moment war zu kurz, um seinen Blick zu deuten. Beide, Frau Gruber und Pauline, waren jedoch verwirrt und unangenehm berührt. Ihren maskenartigen Gesichtsausdruck ersetzte Frau Gruber rasch mit einem schmallippigen Lächeln und schickte die Kinder wieder ins Haus. »Pauline«, rief sie anschließend hinterher, »kümmere dich um die Kinder und sorg dafür, dass mich keiner mehr stört. Du weißt ja, heute ist ein besonderer Abend.« Pauline nickte still, nahm den kleinen Ludwig an der Hand und verschwand verwirrt und unsicher im Haus. Der braune Mob marschierte singend weiter Richtung Bürgerbräukeller. Kurze Zeit später schrieb Pater Glück einen Beschwerdebrief an die Münchner Stadtverwaltung. Die Nonnen aßen mit den Kindern zu Abend. Frau Gruber packte ihre Wertsachen und ein paar Kleidungsstücke in eine Reisetasche. Und Bernhard? Er verharrte regungslos in seinem Bett. Die Ruhe vor dem Sturm machte sich bemerkbar. Noch bis Mitternacht warten, dachte Frau Gruber und verkürzte sich die Zeit durch den Konsum verbliebener Schnapsvorräte. Dann werde ich mit meinem Oskar dieses Elend verlassen. Der Putsch wird gelingen. Bayerische Polizei und Reichswehrverbände marschieren gemeinsam mit dem Freikorps und der SA nach Berlin. Herr Hitler und General von Ludendorff übernehmen die Macht im gesamten Reich und ich werde mit dabei sein. Zur gleichen Zeit hörte Oskar Dirlewanger gelangweilt den Rednern im Bürgerbräukeller zu. Bald ist dieses absurde Theater der Ansprachen beendet. Dann marschieren wir los und ich kann jeden niederschießen, der sich uns in den Weg stellt. Vorher habe ich allerdings noch ein Rendezvous im Waisenhaus mit einem jungen und entzückenden Mädchen. Ich habe Angst, dachte währenddessen Pauline. Sie lag in ihrem Bett und starrte an die Decke. Bernhard macht mir Angst. Er schreit Tod, 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 rührt sich nicht mehr und keinen interessiert's. Dann dieser sogenannte Freund von Frau Gruber starrt mich hemmungslos an, der macht mir auch Angst. Lieber Gott, bitte steh mir bei und mach, dass es bei Bernhard nichts Schlimmeres ist. Mach, dass endlich bessere Zeiten einkehren. Sie betete ihren Rosenkranz und nach dem 5. Ave Maria fielen ihr die Augen zu. Der Putschversuch des Herrn Hitler lief wie geplant. Um 20.30 Uhr marschierte er und General von Ludendorff in den Bürgerbräukeller, um eine Versammlung des bayerischen Generalstaatskommissars zu stürmen. Es erfolgte die Proklamation an das deutsche Volk, dass die Regierung der Verbrecher in Berlin abgesetzt wird. Einige SA-Männer, darunter Dirlewanger, sicherten den Bürgerbräukeller. Die reaktionäre, nationalistisch gesonnene bayerische Regierung signalisierte die Unterstützung des Putsches. Man bereitete sich für den am nächsten Morgen startenden Marsch nach Berlin vor. Viele SA-Mitglieder verweilten daher über Nacht im Bürgerbräukeller. Dirlewanger aber hatte etwas anderes vor. In voller Braunhemdenmontur mit gehalfteter Pistole verließ er unbemerkt im allgemeinen Trubel die Gaststätte. Etwa 15 Minuten später, es war kurz vor Mitternacht, klopfte er an das Fenster der Gruberschen Einliegerwohnung. Frau Gruber öffnete ihm die Türe und fiel ihm sofort um den Hals. »Mein Held, mein deutscher Held«, sagte sie und bedeckte ihn stürmisch mit Küssen. »Du stinkst nach billigen Schnaps«, sagte er trocken und trat einen Schritt vor ihr zurück. »Was ist los?«, fragte sie besorgt. »Gibt es Probleme?« »Nein, nein, alles unter Kontrolle. Morgen Mittag setzt sich der Marsch der Putschisten in Bewegung.« »Das ist herrlich. Ich habe schon alles gepackt. Jetzt komm, zieh dich aus und leg dich auf das Bett. Wir haben noch genügend Zeit.« Sie knöpfte langsam ihr Kleid auf. »Ich habe zwar einen kleinen Schwips, aber mach dir keine Sorgen. Wie die entscheidenden Dinge funktionieren, weiß ich.« Sie trat wieder vor, schaute ihn lasziv an und begann, seine Hose aufzuknöpfen. Er spürte, dass ihre Hand an seiner Hose bewirkte, dass deren Inhalt steif wurde. Dennoch trat er erneut einen Schritt zurück und setzte sich auf seinen Stuhl. »Oskar, mein Held, stimmt etwas nicht? Hör auf mit diesem Mist. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass mir etwas an dir liegt.« Sie erstarrte. »Oskar, wir wollten doch beide zusammen fliehen und dem neuen Deutschen Reich neu anfangen.« »Du warst mir mal nützlich. Jetzt bist du mir egal. Der einzige Grund, warum ich gekommen bin, während die Politiker im Bürgerbräukeller quatschen, ist dieses Waisenmädchen, welches vorher neben dir stand. Als Soldat braucht man Ablenkung, bevor man in die Schlacht zieht. Sag mir jetzt, wo ich die Kleine finden kann, und ich lass dich in Ruhe.« Frau Gruber wurde bleich und fing zu schwanken an. Du Schwein, du willst dich an Pauline vergehen? Die ist doch nicht mal 15. Pauline heißt sie also. Und 14 ist sie. Genau richtig für mich«, antwortete er trocken. Frau Gruber dachte kurz nach, rannte dann in die Küche der kleinen Wohnung, öffnete eine Schublade und griff sich das größte Messer, das sie finden konnte. So bewaffnet kehrte sie zu Dirlewanger zurück. »Hau ab von hier«, schrie sie mit Tränen in den Augen. »Hau ab und lass dich nie wieder blicken oder ich stech dich ab.« Sie hielt das Messer hoch. »Willst du mir etwa drohen?« Er zog seine Pistole aus dem Halfter, lud sie durch und hielt sie ihr entgegen. »Komm einen Schritt näher und ich knall dich ab.« Sie überlegte einen Moment, dann ließ sie verzweifelt den rechten Arm fallen, das Messer weiter in der Hand haltend. »Oskar, wie kannst du nur einen Moment daran denken, Pauline etwas anzutun? Wie kannst du mir das alles antun?« Als Antwort zeigte er ihr sein bekanntes diabolisches Grinsen. Er war immer noch vollkommen entspannt und saß mit vorgehaltener Pistole auf dem Stuhl. »Na gut«, sagte Frau Gruber, »wenn ich dir so egal bin, dann bring ich mich um. Ich schwöre es dir.« Sie ging ein paar Schritte zurück, lehnte sich mit den Rücken an die Wand und hielt zitternd das große Küchenmesser mit beiden Händen vor ihre Brust, die Spitze auf ihr Herz gerichtet. »Ernestine, Ernie«, sagte jetzt sanftmütig Dirlewanger und steckte die Pistole wieder in das Halfter. »Mach doch nicht so einen Blödsinn.« Er stand langsam auf, lächelte weiter und ging auf sie zu. Sie blickte zitternd auf ihn und bewegte sich keinen Millimeter. »Komm her«, flüsterte er, »ist doch alles nicht so schlimm.« Er streckte seinen rechten Arm aus, sanft umfasste ihre beiden das Messer haltenden Hände. In dem Moment, als sie aufgeben wollte, um ihm das Messer zu überreichen, wurde sein Griff fester. Es gab einen weiteren kurzen Schritt auf sie zu und er drückte mit seinem gesamten Körpergewicht und aller Kraft, die sein rechter Arm hergab, das Messer in Frau Grubers Brustkorb. Sie hatte keine Chance auszuweichen. Zuerst gab es ein fremdartiges Geräusch, als die Klinge durch die Knorpel zwischen Rippen und Brustbein glitt. Dann entstand ein unangenehmes Gurgeln, als die Klinge in das Herz eindrang. Die Pupillen von Frau Krüger weiteten sich schlagartig in diesem Moment. Adrenalin schoss durch ihren Körper. Sie versuchte kurz, Dillewanger von sich wegzustoßen, aber die Verletzung im Herzen war zu gravierend. Sie sackte in sich zusammen, lag gekrümmt am Boden, immer noch das Messer in den Händen haltend, hustete zweimal und war schließlich tot. Dumme Nuss, dachte sich Dillewanger kopfschüttelnd und blickte auf Frau Grubers Leichnam. Hättest mir nur sagen sollen, wo ich diese süße kleine Pauline finde und wir hätten uns so eine Sauerei sparen können. Naja, wenigstens bin ich dein Gejammere los. So, und jetzt gucken wir doch mal, wo unser junges Pflänzchen seine Nachtruhe hält. Er nahm das Messer aus den Händen der Toten, wusch sorgfältig unter dem Wasserhahn in der Küche das Blut von der Klinge. Mit dem Messer in der Hand verließ er leise die Wohnung. Im Treppenhaus des Waisenhauses war es stockfinster. Er tastete sich langsam und vorsichtig zum Geländer. Nachdem er im ersten Stock angekommen war, sah er mehrere Zimmer vom Flur aus abgehen. Es war immer noch finster, aber seine Augen hatten sich inzwischen etwas an die Dunkelheit angepasst. Durch ein großes Fenster zur Frontseite kam zusätzlich wenig Mondlicht rein. Er ging vorsichtig eine Tür nach der anderen ab. Rechts neben den Türklinken waren kleine Schilder angebracht. Er bückte sich, um das Schild an der ersten Tür in der hinteren rechten Ecke lesen zu können. Waschraum, Knaben, las er. Auf dem nächsten Türschild stand Wäschekammer 1 und dann Schlafraum Knaben 1. Auf der anderen Seite des Flurs stand Schlafraum Knaben 2 und zuletzt Schlafraum Knaben 3. Alle Türen waren hierbei zum Teil verglast, sodass es möglich war, auf etwaigen Kontrollgängen einen Blick in den Schlafraum zu werfen, ohne die Türen öffnen zu müssen. Durch das Glas warf er einen Blick in den ersten Raum und sah im Mondschein etwa 40 kleine Bettchen, in denen nur Kleinkinder schlafen konnten. Der Blick in den dritten Raum zeigte nur 10 Betten normaler Größe. Aha, dachte er sich. Die älteren Kinder haben also ein eigenes Zimmer. Und wenn auf diesem Stockwerk die Knaben sind, dann müssten die Mädchenzimmer weiter oben dem Alter entsprechend genauso aufgeteilt sein. Leise schlich er die Treppe hoch in den zweiten Stock des großen Gebäudes. Dieses Mal fing er nicht wieder hinten rechts, sondern vorne links an. Auf dem ersten Schild stand Schlafraum Mädchen 2 und daneben Schlafraum Mädchen 3. Er blickte durch die Verglasung in dieses Zimmer und sah erneut 10 Betten, von denen etwa 6 leer waren. Treffer, das musste es sein. Dass das so leicht geht, hätte ich nicht gedacht. Hier ruhen dann wohl die jungen Damen. Vorsichtig öffnete er die Tür und blickte in den Raum. Es waren tatsächlich nur 4 der 10 Betten belegt. Er hörte die leisen Atemgeräusche der Mädchen und schlich in das Zimmer. Da vorne lag sie. Da bist du ja, meine Pauline. Und zwar genauso, wie ich es mir vorstellte. Pauline hatte ein weißes Nachthemd an und lag auf dem Rücken. Ihr Gesicht war kindlich und etwas pausbäckig. Mit jedem Atemzug hob sich ihr Brustkorb und Dillewanger sah eindeutig den straffen Busen einer jungen Frau durch das dünne Nachthemd. Nur gucken reicht ihm jetzt nicht mehr. Er steckte das Messer in seinem Gürtel und hielt Pauline mit der rechten Hand den Mund zu. Fast im gleichen Moment riss sie die Augen auf, sog nach Luft und wollte schreien. Dillewanger presste seinen Oberkörper auf sie und drückte fest dazu. Pauline meinte zu ersticken. »Wenn du schreist, töte ich dich und alle anderen hier im Raum«, flüsterte er ihr ins Ohr. »Verstehst du das?« Sie nickte. Er lockerte etwas seinen Griff und schaute ihr in die Augen. In diesem Moment erkannte sie ihn, der Liebhaber von Frau Gruber, derjenige, welche mich so angestarrt hatte. »Ich lasse jetzt meine Hand los. Nur ein Muckser und ich stech dich ab.« Sie nickte erneut. Die Tränen schossen ihr in die Augen und sie musste schluchzen. »Psst, leise«, flüsterte er und hielt ihr das Messer vors Gesicht. »Steh jetzt langsam auf und wehe, du schreist oder meinst davonlaufen zu können.« Sie erhob sich von ihrem Bett. Als sie stand, stellte sich Dillewanger hinter sie und legte die Messerklinge an ihren Hals. »Jetzt schön langsam vorgehen.« Er schob sie durch den Raum an den weiterhin schlafenden anderen Mädchen vorbei. Sie gingen auf dem Flur. Dillewanger blickte sich nach beiden Seiten um und signalisierte ihr mit einer Kopfbewegung, dass sie die Tür mit dem Schild Wäschekammer 2 öffnen sollte. Diese Tür hatte keine Verglasung. Dillewanger ertastete den Lichtschalter seitlich an der Wand und knipste die Lampe an. In dem Moment, als es hell wurde, schlug er Pauline mit voller Wucht ins Gesicht. Sie verlor das Gleichgewicht und landete ohnmächtig auf dem Boden. Dillewanger blickte sich um. In der Kammer stand in der Mitte ein großer Tisch, an den Wänden waren viele Regale gefüllt mit weißen Laken und Handtüchern. Er nahm ein Handtuch, rollte es längs ein und verknotete es als Knebel um Paulines Mund. Dann nahm er ein Leintuch und schnitt mit einem Messer einen langen Streifen heraus, den er zum Fesseln ihrer Hände nutzte. Er tätschelte ihre Backe. »Wach auf«, sagte er, »genug geschlafen.« Als sie langsam die Augen öffnete, riss er sie grob an ihrer Fessel hoch. Sie wollte vor Schmerz schreien. Der Knebel ließ jedoch nur ein dumpfes Brummen zu. Er warf sie den Kopf voraus auf den großen Tisch in der Mitte des Raums. Dann ging alles schnell. Er drückte ihren Oberkörper auf den Tisch, entledigte sich seiner Hose, riss ihr das Nachthemd hoch und drang in sie ein. Pauline schrie durch den Knebel, gedämmt, so laut sie konnte. Der Schmerz war entsetzlich. Die Tränen schossen ihr in die Augen. Ihr Körper war wie gelähmt. Irgendwann konnte sie nicht mal mehr schreien. »Bitte, lieber Gott«, betete sie still in ihren Gedanken. »Bitte, bitte, mach, dass das aufhört.« Ihr Herrgott erhörte Pauline. Als Dirlewanger sein Werk erledigt hatte, streckte er seinen Rücken, griff das Messer, welches im Gürtel seiner Hose steckte, beugte sich wieder vor und schnitt mit einem schnellen und tiefen Schnitt Paulines Kegel durch. Sie war sofort tot. Dirlewanger zog sich wieder an, er knipste das Licht aus, verließ leise den Raum und schlich sich durch das Treppenhaus hinaus auf die Straße. Zwischen 1 und 2 Uhr nachts, sein Ausflug dauerte nur gut eine Stunde, war er wieder im Bürgerbräukeller. Seine Kameraden kröhlten und tranken reichlich Bier. Er gönnte sich selber auch ein Glas, suchte sich dann aber eine stille Ecke und schlief ein. Im Waisenhaus fiel am nächsten Morgen beim gemeinsamen Frühstück auf, dass 2 Personen fehlten. Pauline wurde später von Schwester Ignatie gefunden, als sie einem der kleinen Mädchen ein frisches Laken bringen wollte. Frau Gruber wurde von Pater Glück entdeckt. Er hatte vor, mit ihr die gestrigen Ereignisse zu besprechen und fand sie dabei in der offenen stehenden Wohnung in einem Blutbad liegen. Nachdem er von Ignatie über die 2. Leiche im Waschraum informiert wurde, lief er zur nächsten Polizeidienststelle und machte dort Meldung. Gehör fand er nur begrenzt. »Wenn sie tot sind, können wir sie jetzt auch nicht mehr retten«, sagte ihm trocken ein älterer Polizist in der Wache. »Sperren Sie alle Türen zum Tatort ab. Wir schicken den Leichenwagen, die Ermittler kommen später. Es gibt aktuell andere Prioritäten für die gesamte Münchner Polizei.« Grund war, dass sich über Nacht das Blatt gewendet hatte. Die bayerische Staatsregierung unter Herrn von K. widerrief ihre Zusage, den Putsch zu unterstützen. Bayerische Armeeverbände riegelten strategisch wichtige Orte in der Stadt ab. Die bayerische Polizei stellte sich den Putschisten an der Münchner Feldherrnhalle am Odeonsplatz entgegen. Um 12.45 Uhr kam es dort zu einem Schusswechsel. 16 Nationalisten, 4 Polizisten und ein unbeteiligter Passant starben. Der Marsch nach Berlin war nach 2 Kilometern beendet. Im Waisenhaus machte sich mittlerweile eine Mischung aus Angst, Trauer und Verwirrung breit, als Bernhard erwachte. Der kleine Junge gähnte und streckte sich in seinem Bettchen. Er blickte sich verwundert um und hatte schrecklichen Hunger. »Wo seid ihr denn alle?« rief er. »Pauline, wo seid ihr?« Er bekam keine Antwort. Pauline war tot. Ihre Leiche war zuvor gemeinsam mit Frau Gruber in das Rechtsmedizinische Institut der Universitätsklinik gebracht worden. Oskar Dirlewanger erkannte zur gleichen Zeit rasch die Situation. Der Putsch war gescheitert. Um einer Verhaftung zu entgehen, trennte er sich von seinem SA-Kameraden. Er entledigte sich der Armbinde mit dem Hakenkreuz, eilte vom Odeonsplatz zum nahen Münchner Hauptbahnhof und nahm den erstbesten Zug aus der Stadt. Zurück nach München sollte er erst 22 Jahre später kommen.